Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag allerseits, es ist Montag, der 3. Oktober. Herzlich willkommen zum ersten Rabe Info der neuen Woche, heute mit folgenden Themen. Neue Therapiemöglichkeiten gegen Bulimie. Berner und Zürcher Forschende entdecken neue Zusammenhänge. Und eine andere Welt ist möglich. Unser Kopf der Woche ist der Geschäftsführer der Right Livelihood Foundation, die alljährlich den alternativen Nobelpreis vergibt. Durch die Sendung führt sie heute Wilma Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten heute von und mit Michael Spahr.
Die Sans-Papier-Kundgebung vom Samstag wird als grosser Erfolg gewertet. Mehrere tausend Menschen demonstrierten in Bern unter dem Motto «Kein Mensch ist illegal». Das Rabe Info hatte am Freitag darüber berichtet. Aufgerufen zur Demonstration hatten verschiedene Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisationen. Sie forderten mehr Rechte für die sogenannten Sans-Papiers. Menschen, die sich ohne gültige Papiere in der Schweiz aufhalten, haben es unter der herrschenden Migrationspolitik besonders schwer. Zudem wurde die Forderung laut, die Schweiz müsse umdenken. Eine vernünftigere und menschenwürdigere Ausländerpolitik müsse auch bei vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen betrieben werden. Die Grossdemonstration verlief friedlich. Gestern kam es beim Zürcher Fussball-Derby zu massiven Krawallen. Die Fans von den Grasshoppers und vom FC Zürich gingen während dem Spiel gewaltsam aufeinander los. Auf der Tribüne des Letzigrundstadions kam es zu massiven Ausschreitungen. Der Schiedsrichter pfiff das Spiel eine Viertelstunde vor Schluss ab. GC führte zu diesem Zeitpunkt 2:1. Wie das Spiel am Schluss entschieden wird, ist im Moment noch nicht klar. Sicher ist, der Fall wird vor der Disziplinarkommission der Schweizer Fußballliga landen. Es ist mit Sanktionen gegen die Clubs zu rechnen. Offenbar hatte der Sicherheitsdienst versagt. Die Verantwortlichen beider Zürcher Fußballclubs äußerten sich gemeinsam. Sie zeigten sich ohnmächtig, das Ganze sei eine Schande für den Fußball. Die Gewalttaten einer Minderheit dürften nicht toleriert werden. Ausnahmsweise fand der Schweizer Fußball heute auch Beachtung in der internationalen Presse. Über das abgebrochene Zürcher Derby wurde in den meisten grossen deutschsprachigen Medien berichtet. Der Bürgerkrieg in Libyen dauert an. Beim Kampf um Gaddafis Geburtsstadt Sirte kam es heute Morgen zu einer Feuerpause. Tausende von Bewohnern und Bewohnerinnen nützten die Gelegenheit und flüchteten aus der Stadt. Das Internationale Rote Kreuz hat berichtet, dass die humanitäre Situation der umkämpften Stadt katastrophal sei. Die Menschen leiden einerseits unter den Angriffen der Rebellen und der NATO, andererseits werden sie Opfer der Gaddafi-treuen Truppen, die sich in Sirte verschanzt haben. Über dem Nordpol wurde ein riesiges Ozonloch festgestellt. Gestern erschien ein Artikel im Magazin Nature. Laut einer aktuellen Studie soll sich über der Arktis ein Ozonloch mit der fünffachen Größe Deutschlands befinden. Schädliche ultraviolette Strahlung ist folglich auf Nordeuropa, Nordkanada und Russland getroffen. Diese Strahlung kann beim Menschen unter anderem Hautkrebs auslösen. Schon lange war bekannt, dass es über dem Südpol ein Ozonloch gibt. Nun hat offenbar auch das Loch am Nordpol eine Größe erreicht, die als bedrohlich eingestuft wird. Über die genauen Ursachen wird noch gerätselt. Obwohl ein Ozonloch durch eine enorme Kälte erzeugt wird, sehen Klimawissenschaftler einen Zusammenhang mit der Erderwärmung. Wird die Luft auf der Erdoberfläche wärmer, kann das zu einer Abkühlung in höheren Sphären führen. Somit können Gase entstehen, die Ozon abbauen. Wir bleiben beim Klima und werfen einen Blick aufs Wetter. Die Frage stellt sich, wie lange dauert denn noch der Altweibersommer? Die Antwort: voraussichtlich bis und mit Donnerstag bleibt es sonnig und warm. Die Tage beginnen zwar jeweils mit Nebel, danach aber gibt es weiterhin viel Sonnenschein. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 20 und 23 Grad. Am Donnerstagnachmittag nimmt dann die Bewölkung zu, am Freitag ist mit Regen und einem Kälteeinbruch zu rechnen. Am Wochenende fällt das Thermometer unter die 10-Grad-Marke.
95,6. Rabe Info.
Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Bulimie betrifft etwa jede 50. Frau in der Schweiz. Gut 80.000 Frauen und etwa 8.000 Männer leiden an dieser Essstörung. Die Essbrechsucht, wie die Krankheit auch genannt wird, kann behandelt werden. Allerdings stößt die Psychiatrie immer wieder an ihre Grenzen. Eine neue Studie von Berner und Zürcher Forschenden zeigt nun eine neue, vielversprechende Therapiemethode auf. Die Details im Bericht von Michael Spahr.
Für Sucht gibt es eine einfache Erklärung. So gibt es im Körper ein sogenanntes Belohnungssystem. Das heißt, eine Aktivität oder die Einnahme eines Stoffes führt dazu, dass der Mensch sich gut fühlt. Deshalb wird die Bulimie oft auch Essbrechsucht genannt, eben weil Betroffene viel essen müssen, um sich gut zu fühlen. Oft erbrechen sie dann, um nicht zuzunehmen oder weil sie ein schlechtes Gewissen haben. Gregor Hasler, Professor bei den Universitären Psychiatrischen Diensten Bern, erforscht, warum Menschen eine Bulimie entwickeln.
Es gibt verschiedene, natürlich psychologische, aber auch neurobiologische Theorien, weshalb jemand eine Bulimie hat. Und eine Theorie ist, dass eben das Hirnbelohnungssystem eine wichtige Rolle spielt. Und der wichtigste Botenstoff im Hirnbelohnungssystem ist Dopamin. Und bis jetzt wurde nie direkt die Rolle von Dopamin untersucht bei der Bulimie. Und wir haben das gemacht, indem wir durch ein Experiment Dopamin reduziert haben, indem wir eine Störung des Hirnbelohnungssystems induziert haben und geschaut haben, was passiert. Und da haben wir eben gesehen, dass Frauen, die schon Bulimie hatten, also ein hohes Risiko hatten, die tatsächlich dann unter diesem Dopaminmangel bulimische Symptome aufgetreten waren.
Bis heute wird Bulimie ähnlich bekämpft wie eine Depression. Auch bei Depressionen kann eine Störung des Botenstoffhaushalts die Ursache sein. Insbesondere der Mangel an Serotonin kann zu Depressionen führen. Hier setzt die Therapie mit Medikamenten an. Es werden sogenannte Antidepressiva verabreicht. Diese werden oft auch gegen Bulimie eingesetzt, allerdings nicht immer mit der erwünschten heilenden Wirkung. Gregor Hasler gehört zum Forschungsteam, das nun statt Serotonin die Wirkung von Dopamin untersucht hat.
Haupttheorie ist eigentlich, dass ein Serotoninmangel eine Rolle spielt und man gibt dann Medikamente, um das Serotonin zu erhöhen. Und diese Studie weist jetzt ganz neue Wege, weil es gibt eine Reihe von Medikamenten, die wirken auf das Dopaminsystem oder auch auf das Noradrenalinsystem. Und diese Studie ermutigt natürlich, solche Substanzen jetzt vermehrt auszuprobieren und zu schauen, ob die also eine therapeutische Wirkung haben.
Die Studie an den Universitätskliniken von Bern und Zürich wurde vom Schweizerischen Nationalfonds finanziert. Trotz den neuesten Erkenntnissen stehen die Forschenden noch am Anfang.
Die Studie führen ja wir weiter und wir machen jetzt nicht nur Therapien, sondern wir machen auch mehr Diagnostik. Es gibt auch genetische Faktoren, die eben prädisponieren zur Bulimie. Und wir untersuchen auch solche genetische Faktoren, die ihm dazu führen, dass das Hirnbelohnungssystem wie eine Schwäche aufweist und dass das ein Risiko ist, dann vor allem unter Stresssituationen eben bulimisch zu reagieren.
Laut dem Medizinprofessor Gregor Hasler ist ein Stressfaktor der oft herrschende hohe Leistungsdruck. Dass zur Esssucht auch die Brechsucht dazukommt, hängt mit dem in Europa verbreiteten Schlankheits-Schönheitsideal zusammen. Beides sind Gründe dafür, warum es in der Schweiz außerordentlich viele Fälle von Bulimie gibt. Viele Ursachen liegen aber auch nach den neuesten Erkenntnissen nach wie vor im Dunkeln. Die Forschung wird sich also noch einigen Herausforderungen stellen müssen.
Rabe Info 95,6.
Man kann die Welt besser gestalten. Es gibt exemplarische Lösungen für globale Probleme. Solche Ideen und Projekte werden mit dem alternativen Nobelpreis geehrt, so auch vergangene Woche. Dieses Jahr ging der Right Livelihood Award zum Beispiel an eine amerikanische Hebamme, an eine Menschenrechtsaktivistin aus dem Tschad oder einen Solarwissenschaftler aus China. Den alternativen Nobelpreis hat der schwedische Briefmarkensammler Jakob von Uexküll ins Leben gerufen. Die Geschäftsführung der Right Livelihood Foundation macht seit 6 Jahren sein Neffe Ole von Uexküll. Der 32-Jährige ist heute unser Kopf der Woche. Shane McKay hat mit ihm über seine Arbeit und die Geschichte des alternativen Nobelpreises gesprochen.
Mein Onkel Jakob war viel in der Welt unterwegs gewesen und hatte schon in den 70ern einmal sich mit den globalen Problemen beschäftigt, die uns ja heute noch stärker beschäftigen, wie Umweltthematik, wie Armut, wie Menschenrechtsverletzungen und Kriege. Aber er hatte halt auch gesehen auf seinen Reisen, wie viele konkrete Lösungen es überall auf der Welt zu diesen Problemen gibt. Es gibt Menschen, die halten die Lösungen in ihren Händen. Und das Problem war dann nach seiner Analyse von dieser Situation, dass einfach die Menschen, die die Lösungen haben, nicht ernst genug genommen werden. Mit seinem Hintergrund als Schwede kannte er natürlich die Nobelpreise und sagte sich, wenn man einen Nobelpreis bekommt, dann wird man ernst genommen. Und er hat deshalb zunächst damals der Nobelstiftung vorgeschlagen, dass sie 2 neue Preiskategorien einführen sollten. Eine für Umweltschutz und eine für Armutsbekämpfung. Und hat sein eigenes Geschäft dafür verkauft. Er hatte einen Briefmarkenhandel aufgebaut, das hat er verkauft, den Erlös der Nobelstiftung angeboten, die ja 10 Jahre vorher diesen Ökonomiepreis auch neu geschaffen hatte, der auch nicht aus dem Testament von Alfred Nobel stammt. Aber damit hatten die so schlechte Erfahrungen gemacht, dass sie prinzipiell beschlossen haben, keine neuen Nobelpreise mehr zu schaffen. Und deshalb hat er dann seine eigene Stiftung gegründet, die Right Livelihood Award Stiftung, wo Right Livelihood also für die richtige Art zu leben steht.
Sie sagen es gerade, die korrekte Bezeichnung lautet nicht alternativer Nobelpreis, sondern Right Livelihood Awards. Ja. Was genau ist denn der Zweck? Was wollen Sie, dass es den Preisträgerinnen und Preisträgern bringt, wenn sie einen Award erhalten?
In einigen Fällen hat der Preis eine ganz, ganz grundlegende Bedeutung, nämlich den Schutz von Preisträgern. Das ist nicht bei allen der Fall. In diesem Jahr haben wir wieder ein Beispiel, Jacqueline Mudena aus Tschad, die unter großen Risiken für ihr eigenes Leben und ihre eigene Freiheit dort Menschenrechtsarbeit macht. Und wir haben viele Beispiele dafür, dass Preisträger, wenn sie dann hier von der Preisverleihung zurück in ihre Länder kommen, dort praktisch nicht mehr angreifbar sind, weil sie diese große internationale Unterstützung dann durch uns und den schwedischen Reichstag bekommen haben. Aber auch Preisträger, die nicht direkt den Schutz für ihr Leben oder ihre Unversehrtheit brauchen, profitieren natürlich von der Aufmerksamkeit, die der Preis mit sich bringt. Wir kennen viele Beispiele, wo Preisträger dann nach der Preisverleihung es sehr viel leichter haben, weitere Gelder für die Förderung ihrer Arbeit zu bekommen. Und der Preis hat natürlich einen großen Effekt, weil er die Preisträger zu Vorbildern macht, dass einfach viele andere Menschen von ihnen lernen wollen, sodass sich diese Projekte der Hoffnung verbreiten.
Dieses Jahr haben Sie 3 Personen und eine Organisation ausgewählt für einen Right Livelihood Award. Wie funktioniert denn das? Wie suchen Sie nach potenziellen Preisträgern?
Das beginnt so, dass jeder auf der Welt jeden für diesen Preis vorschlagen kann. Wir haben in diesem Jahr auf diese Art 120 Vorschläge aus aller Welt bekommen. Und es fasziniert mich unheimlich, dass das funktioniert. Also erstens, dass wir nicht ganz viele Vorschläge bekommen, die überhaupt nichts wert sind, aber auch, dass wirklich so viele auf der Welt davon wissen. Es ist also auch nicht so, dass jetzt nur Europäer irgendwie ihre Lieblingsprojekte aus Afrika vorschlagen würden, sondern wir haben Inder, die Brasilianer vorschlagen. Wir haben also im Laufe der Jahre aus über 100 Ländern Nominierungen bekommen. Der Preis ist ja ein Preis für exemplarische Lösungen für globale Probleme. Deshalb sind wir wirklich am Puls der Zeit, einmal was die Probleme angeht. Das ist unheimlich spannend, wenn diese Nominierungen hier eintreffen, was man dann auch Neues lernt. Und wir bekommen dadurch halt mit, woher die spannendsten Lösungen kommen. Und es ist wirklich unheimlich schwierig, aus diesen 120 dann 4 auszuwählen. Es gibt natürlich immer Themen, die wir auch dann leider vernachlässigen, die eigentlich die Aufmerksamkeit verdient hätten.
Sie sagen es gerade, es ist schwierig, Preisträger für den alternativen Nobelpreis auszuwählen. Gerade wenn Sie sagen, über 100 Bewerbungen sind zum Beispiel dieses Jahr eingegangen. Wie entscheiden Sie dann?
Wir haben eine internationale Jury mit mindestens einem Vertreter für jeden Kontinent der Welt. Die bekommen von uns einen Bericht zugesandt, wo wir also über alle diese Vorschläge recherchiert haben. Alle Vorschläge werden auch der Jury vorgelegt. Und das ist dann ein intensives Wochenende. Und da geht es dann interessanterweise relativ schnell, erstmal von 120 runterzukommen auf eine Zahl von vielleicht 30 oder 40. Und die ganz schwierige Diskussion ist dann zum Schluss, wenn man noch 15, 20 Projekte auf der Liste hat, die alle einen Preis verdienen würden, die alle die Unterstützung brauchen, welche wir dann für dieses Jahr auswählen als die, die wir für am wichtigsten erachten.
Sie sind Geschäftsführer der Right Livelihood Foundation. Es gibt einmal im Jahr diese Preisverleihung für den alternativen Nobelpreis, aber Sie sind ja auch durchs Jahr hindurch aktiv. Was tut denn die Foundation?
Also unsere wichtigste Aufgabe und dadurch auch unsere wichtigste Tätigkeit ist die Preisvergabe und die beschäftigt uns auch das ganze Jahr über. Jetzt haben wir halt 2 Monate damit zu tun, die Preisverleihung hier vorzubereiten. Und dann, wenn das neue Jahr beginnt, dann kommen auch schon die neuen Vorschläge rein. Dann reisen wir und recherchieren. Trotzdem haben wir als Stiftung auch noch 2 andere Aufgaben neben der Preisverleihung, nämlich einmal die Preisträger bekannter zu machen. Und das bezieht sich dann nicht nur auf die 4 Preisträger des Jahres, sondern die 115 Preisträger in aller Welt, die wir inzwischen haben. Da machen wir also viel Informationsarbeit, versuchen auch die Preisträger zusammenzubringen. Und der zweite wichtige Zweck ist die Unterstützung der Preisträger. Da arbeiten wir zum Beispiel mit Unterstützung aus der Schweiz mit einem ganz konkreten Projekt für den Schutz von Preisträgern, die für ihre Arbeit in ihren Ländern bedroht werden.
Der Right Livelihood Award ist für Menschen, die sich für die Gestaltung einer besseren Welt einsetzen. Ole von Uexküll, Sie sind schon seit 6 Jahren der Geschäftsführer der Organisation und haben mir im Vorgespräch gesagt, dass Sie schon seit über 10 Jahren für den Right Livelihood Award arbeiten. Ihr Onkel hat den ins Leben gerufen. Was fasziniert Sie an dieser Arbeit?
Also der spannendste Teil meiner Arbeit ist es, die Kandidaten für den Preis zu besuchen und die Berichte für unsere internationale Jury zu schreiben. Das führt ja dazu, dass ich die Projekte sowohl vorher als auch nachher sehe. Diejenigen, die dann Preise bekommen, da erlebe ich einfach die unglaubliche Veränderung im Vergleich zu dem Zustand, den ich vorher erlebt habe. Wir haben zum Beispiel vor 2 Jahren einen Umweltschützer aus dem Kongo ausgezeichnet, aus der Demokratischen Republik Kongo. René Ngongo ist sein Name, der als Biologe dort für die Erhaltung des Regenwaldes arbeitet. In einer kleinen, aber landesweit vernetzten Umweltorganisation. Und als ich hatte ihn erst mal besucht in Kinshasa vor Ort, hatte da gesehen, auch mit wie wenig Mitteln er so unglaublich viel erreicht. Und als ich ihn anrief im September 2009 und ihm sagte, dass er den Preis bekommen würde. Da erzählte er mir, die Regierung hatte gerade damit gedroht, das Büro seiner kleinen Organisation zu schließen. Und 10 Tage später, nachdem wir die Preise dann verkündet hatten, hat die gleiche Regierung einen Staatsempfang für ihn gegeben, weil die natürlich auch dann stolz waren auf diesen Preis. Und das fasziniert mich also zu sehen, was für einen unglaublichen Unterschied dieser Preis machen kann für Menschen, die wirklich alle unsere Beachtung verdienen und die diese Unterstützung unglaublich nötig haben.
Also nicht nur eigentlich die Menschen, die Sie auszeichnen mit dem alternativen Nobelpreis, sondern auch Ihre Organisation selber kann, jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, eine andere Welt möglich machen.
Ich denke schon, weil eine andere Welt wirklich möglich gemacht wird durch die täglichen Taten von unzähligen Menschen überall auf der Welt. Und woran richtet man seine Taten aus? Halt häufig an Vorbildern, was man lernt von anderen Menschen, was andere Menschen möglich gemacht haben. Und deshalb zu zeigen, dass es diese Vorbilder überall gibt auf der Welt, das macht unheimlich viel Mut. Das aktiviert einfach auch viele andere Menschen. Und dadurch tragen wir ganz sicher zu sozialer Veränderung bei.
Sagt Ole von Uexküll, Geschäftsführer der Right Livelihood Foundation, die jedes Jahr den alternativen Nobelpreis vergibt an Menschen und Organisationen, die exemplarische Lösungen für globale Probleme umsetzen. Mehr zum alternativen Nobelpreis und den aktuellen Preisträgerinnen und Preisträgern gibt's im Netz unter www.rightlivelihood.org.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's für heute vom Rabe Info. Um 6 gibt's die Wiederholung und morgen um 11 die nächste aktuelle Sendung. Nachhören kann man das Info jederzeit auch im Internet. Den Podcast gibt's auf www.rabe.ch unter der Rubrik Info. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Shane McKay und Michael Spar. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Rall. Die wünscht einen guten Wochenstart. Merci fürs Zuhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.